Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 14. März 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin für Politik und ich freue mich wie immer darauf, an dieser Stelle die wichtigsten Fragen der Woche besprechen zu können, und zwar mit Christian Mölling, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Frau Holstein.
Bevor es losgeht, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf einen neuen Stern-Podcast aufmerksam machen. Er dauert nämlich nur 5 Minuten. Wenn Sie wissen wollen, was nach dem Regierungswechsel los ist und hinter die Kulissen des Politbetriebs schauen möchten, dann hören Sie den 5-Minuten-Talk der beiden Stern-Politik-Chefs Veit Medik und Jan Rosenkranz. Die beiden nehmen sich montags bis freitags ein Thema vor und analysieren kurz und knackig, was sie aus den Hinterzimmern der Berliner Politik gehört haben. Hören Sie unbedingt mal rein. Der Podcast heißt 5-Minuten-Talk mit dem schönen Untertitel Wir haben ja nicht ewig Zeit. So, Herr Mölling, zurück zu uns. Wir wollen aber den Blick nach außen werfen. Im Ukraine-Konflikt ist es ja diese Woche wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Mitte der Woche hatte sich der ukrainische Präsident Zelensky nach einem Treffen von ukrainisch-amerikanischen Unterhändlern in der saudischen Hafenstadt Jeddah zu einem 30-tägigen Waffenstillstand bereit erklärt. Auf Drängen von US-Präsident Donald Trump. Und jetzt hat Moskau reagiert. Wladimir Putin hat gestern am Donnerstag in einer Pressekonferenz gesagt, er sei ja für einen Waffenstillstand, es gebe aber Nuancen. Und dann hat er ausgeführt, es müssten die Grundursachen des Konflikts bekämpft werden und außerdem dürfe die Ukraine während des Waffenstillstands keinerlei militärische Unterstützung erhalten. Das klingt nach einem Hinhaltemanöver, oder? Oder ist es auch schon ein Zeichen, dass er doch ganz schön unter Druck geraten ist? Wie interpretieren Sie das?
Ich bin leider kein Kreml-Wissenschaftler, aber wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen zuhöre, die das sehr gut betreiben, dann ist die dominante Interpretation, erstens, ja, die kaufen sich gerade ein bisschen Zeit mit dem, was sie da gerade sagen. Im Prinzip, also Zeit auf dem Schlachtfeld, weil sie Kursk zurückerobern wollen vollständig. Und da sieht es zurzeit ja für die Russen leider ganz gut aus, dass sie das hinkriegen. Und sie kaufen sich Zeit, um ein bisschen nachzudenken und sich intern abzustimmen. Und drittens, das hat ja nichts mehr mit dem Zeitkaufen zu tun, sie versuchen wahrscheinlich in diese Verhandlungen ein viel größeres Paket reinzuschnüren. Dieser Hinweis auf die Root Causes, also sozusagen die Konfliktursachen, ist möglicherweise der Versuch, ein viel größeres Fass aufzumachen und den Waffenstillstand als etwas, worauf Donald Trump sich festgelegt hat, also wo er sozusagen eine rote Linie hinter, die er nicht zurück kann, dass man jetzt versucht, so viel da noch mit rein zu verhandeln, also den Preis für einen Waffenstillstand so zu erhöhen, dass man noch viel, viel mehr im Grunde genommen dabei rausbekommen kann. Und das sehen wir jetzt schon mit den, die dürfen keine Unterstützung mehr bekommen und so. Also es geht letztendlich dann darum, die ukrainischen Streitkräfte blind und taub zu machen, so wie sie es in der letzten Woche im Grunde genommen erlebt haben.
Was meinen Sie mit blind und taub?
Die Amerikaner haben ja die Versorgung mit Geheimdienst- und Aufklärungsinformationen für die Ukraine eingestellt. Und das hat dazu geführt, dass sie deutlich schlechtere Aufklärung gehabt haben, was gerade auf russischer Seite passiert, und darauf deutlich langsamer oder teilweise gar nicht reagieren konnten.
Was ja wieder aufgehoben wurde.
Genau, was wieder aufgehoben wurde.
Also werden ja wieder versorgt, ja.
Genau, was aber die Bedeutung dieses quasi dieses immateriellen Gutes oder dieser Dienstleistung ist. Ne, da geht es ja nicht um Granaten, die geliefert werden, sondern um Informationen, die aber essentiell sind, um die Granaten an ihren Platz zu bringen und in ihr Ziel zu bringen. Und wenn Russland über die Einstellung redet, dann wird man sicherlich auch erwarten, dass die Aufklärungsdaten an die Ukraine nicht mehr geliefert werden, was dann einfach potenziellen Vorteil bedeutet, plus die Überwachung, da sind wir jetzt auch gar nicht, die Überwachung eines Waffenstillstandes, würde auch sehr viel, wie soll man sagen, das Bild wird einfach verschwommener. Wenn Sie sagen, Sie beobachten permanent das Gebiet, wo ein möglicher Waffenstillstand ist, dann sehen Sie auch relativ einfach, wer den Waffenstillstand verletzt. Wenn Sie aber die Aufklärung aufheben für die Gegend, dann sind Sie im Grunde genommen zurück zu in Minsk 1 oder 2, wo man sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schiebt und die Weltöffentlichkeit sagt, ja okay, nichts Genaues weiß man nicht, werden wohl beide irgendwie ein bisschen Schuld haben. Also das wäre eine ziemlich schwierige Situation, in die man so schrittweise reinrutscht. Moskau macht, glaube ich, keinen Knall, sondern man versucht das ganz vorsichtig schrittweise in eine Richtung zu schieben, die einem auf einer strategischen Ebene tatsächlich helfen kann, aus Moskauer Sicht.
Das klang jetzt ein bisschen so, als ob Sie durchaus davon ausgehen würden, dass sich Donald Trump da in sozusagen noch viel weitreichendere Zugeständnisse von russischer Seite reintreiben lassen würde, einfach nur, weil er diesen Waffenstillstand braucht. Ist es so? Wie kann und wie sollte er reagieren? Und glauben Sie, dass, wenn es da jetzt nicht zustande kommt, der Waffenstillstand, dass es auch insgesamt seine Rolle als Dealmaker schwächen könnte?
Also ich glaube, die hat er sowieso schon geschwächt, auf vielen anderen Ebenen, weil also das Tarifroulette, das er zurzeit spielt, das ist ja sozusagen sehr, sehr beeindruckend. Man weiß nicht, wen es trifft und wo es dann wieder
die
aufgehoben
Strafzölle
wird.
Gegen Kanada.
Genau, die Strafzölle, also alles das, was sozusagen da an Maßnahmen durchläuft, ist ja sehr, wie soll man sagen, sieht nicht nach guten Deals für die Amerikaner aus, aber deswegen bin ich auch bestimmt nicht in der Situation, dem Präsidenten zu sagen, was er machen sollte. Aber in der Tat gibt es natürlich auch auf der ukrainischen Seite rote Linien, wo sie sagen, naja, das können wir halt nicht akzeptieren. Jetzt ist die Ukraine erstmal in der Vorderhand und sagt, naja, Moskau muss liefern, wir sind zu einem Waffenstillstand bereit, was erstmal ein guter Diskussionspunkt ist. Aber man muss auch sagen, wir sind ja jetzt noch nicht am Ende der Diskussion. Wir gehen jetzt in eine neue Phase. Aber wie die nächste Woche aussehen wird, das wage ich nicht zu beschreiben, weil wir halt zwei große Unsicherheiten haben. Das eine ist Donald Trump und sein, wie groß ist der Wille nach Frieden? Und wo sagt er auch, sorry, aber jetzt lasse ich mich hier nicht am Nasenring durch die Arena ziehen. Und was
von Putin.
Von Putin, genau. Und was fällt Russland Cleveres ein, um das in die Verhandlungen reinzubringen, um genau auf der anderen Seite wieder ein riesiges Dilemma zu erzeugen und auch ein mögliches näher aneinanderrücken zwischen Ukraine und USA wieder auseinander zu dividieren. Denn ich meine, das muss man ganz klar sehen. Wenn Russland eines kann, dann ist es die Fähigkeit, über Diplomatie und über Worte Leute auseinanderzubringen. Da sind die einfach Profis, ne? Und ich glaube, da stehen sie zurzeit einer US-Administration gegenüber, die auf ihrer Führungsebene möglicherweise dem nicht so gewachsen ist. Die Russen sind, glaube ich, sehr gute Dealmaker für sich selber.
Schauen wir doch mal uns diese Bedingungen, die jetzt mit denen Putin da um die Ecke kommen könnte, genauer an. Denn sie sind ja in Teilen auch schon in den letzten Tagen von Moskau aus formuliert worden. Also, dass die Ukraine allen NATO-Ambitionen abschwören müsse. Sie soll keinerlei Sicherheitsgarantien bekommen und das ist ein entscheidender Punkt, sie soll weitreichende territoriale Zugeständnisse machen. Also Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja aufgeben. Gerade Saporischschja, wissen wir, hat ja eine Schlüsselrolle, weil sich dort das Kernkraftwerk befindet. Sehen Sie irgendein Szenario, in dem solche Forderungen für die Ukraine akzeptabel sein könnten?
Ja, das sehe ich. Also akzeptabel klingt, glaube ich, zu positiv, ne? Wo sie gezwungen werden, das zu akzeptieren. Denn wir haben ja gesehen, dass die Amerikaner relativ ruchlos bereit sind, die Ukraine unter den Bus zu werfen. Also das die Antwort bleibt immer so variabel, auch von meiner Seite, weil es davon abhängt, was glauben wir denn, was Donald Trump eigentlich bereit ist, sozusagen in die Waagschale zu werfen. Und das ändert sich wahrscheinlich auch von Tag zu Tag. Klar ist aber aus, sozusagen von der russischen Seite her, Putin ging davon aus, dass man diese vier Oblaste, diese vier Regionen schon erobern würde und hat sie dann in die Verfassung reingeschrieben. Das heißt, da erinnern sich vielleicht einige noch dran, das war ja sozusagen etwas, wo er sich selber eine Zwickmühle aufgebaut hat, dass der Präsident natürlich, der russische Präsident, verpflichtet ist, russisches Staatsgebiet zu schützen. Und dass letztendlich auch die Legitimation ist, diesen Krieg weiterzuführen, dass da Territorium quasi über die russische Verfassung annektiert worden ist, das vergisst man in Russland natürlich, aber wir müssen es in der Diskussion, glaube ich, immer wieder hochhalten. Dieses Gebiet gehört Russland nicht. Aber das ist natürlich jetzt ein Dilemma, ne? Also diese forsche Eintragung in die russische Verfassung entwickelt sich jetzt im Grunde genommen zu einer Last, die für Putin messbar mit Blick auf seinen Erfolg oder Nicht-Erfolg ist.
Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Und dann gab es noch in dieser Woche aus Moskau eine wirklich massive Drohung an die Adresse der Europäer, mal wieder muss man mal sagen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums hat am Donnerstag gesagt, die Entsendung von europäischen Friedenstruppen in die Ukraine würde nach Ansicht der Regierung in Moskau den Eintritt, und jetzt zitiere ich, in einen direkten bewaffneten Konflikt mit Russland bedeuten. Das sei absolut inakzeptabel und Russland würde dann mit, und ich zitiere nochmal, allen verfügbaren Mitteln reagieren. Das klingt nach einer Kriegserklärung. Wie sollte Europa reagieren?
Ja, erstmal müssen wir, glaube ich, feststellen, dass wir brauchen keine Kriegserklärung mehr. Es herrscht ja Krieg, ja. Mhm. Und nach UN-Charta, auch wenn Russland die UN-Charta nicht interessiert, wäre diese Art von Kriegseintritt oder sozusagen das Beiseitestehen der Ukraine nach Artikel 51 der UN-Charta absolut legitim und ist sozusagen vorgesehen, dass man das macht, weil Völkerrecht durchgesetzt werden muss. Und die Härte der russischen Reaktion zeigt, glaube ich, wie empfindlich man genau an diesem Punkt ist und dass man natürlich versuchen will, diese Möglichkeit, diese Option irgendwie im Keim zu ersticken, weil das bedeuten könnte, dass tatsächlich die Ukrainer viel stärkere Unterstützung kriegen. Man weiß auch nicht, was passiert auf europäischer Seite. Mit wie viel Unterstützung die Europäer rechnen dürfen durch die USA und wenn sozusagen bewusst oder unbewusst, gezielt oder nicht gezielt, europäische NATO-Soldaten getötet werden durch einen russischen Angriff, dann weiß man nicht, was die Reaktion der Amerikaner möglicherweise in dem Zusammenhang sein könnte oder aber der anderen Europäer. Und dann muss man auch sagen, das ist relativ viel Unsicherheit, die wenn sie auf russischer Seite wählen können, möchten sie diese Unsicherheit natürlich nicht haben. Dann möchten sie, das Problem wird viel einfacher, wenn für die Ukraine weiterhin ein oder beide Hände auf den Rücken gebunden bleiben und sie jetzt nicht für Russland mehr Probleme im Grunde genommen verursachen. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass damit sozusagen Russland möglicherweise auch kommunikativ oder sozusagen in der internen Kommunikation herausgefordert ist, da darauf irgendwie zu reagieren, weil das sieht ja jetzt dann nicht so sehr nach Sieg aus, ne? Letzter Satz, Friedenstruppen werden das nicht sein. Friedenstruppen unterstellen immer eine Neutralität, die an diesem Punkt, weil die Europäer die Ukrainer legitimerweise und richtigerweise unterstützen, gegen einen Aggressor, da können sie sozusagen schwerlich neutral sein in dem Zusammenhang. Wir haben die Waffen schon geliefert, ne? Und das macht natürlich ein großes Dilemma aus, wie sichern sie eigentlich diesen Waffenstillstand ab? Oder wenn es überhaupt einen gibt, ne? Also sollte angenommen, es käme zu diesen 30 Tagen, wie würde man das eigentlich machen und wie würde man das langfristig machen? Und alle anderen Forderungen der Russen sind natürlich, sind die alten Forderungen, ne? Entwaffnung der Ukraine ist im Grunde genommen das Motto, um das es geht. Keine Allianz. Die Ukraine soll so schwach sein wie irgendwie möglich, um, wenn man den nächsten Angriff wagt, auf die Ukraine dieses Mal zumindest wenigstens erfolgreich sein zu können, nachdem man zweimal schon versagt hat.
Ist nicht auch die große Gefahr bei so einem 30-tägigen Waffenstillstand, also wenn jetzt sozusagen die amerikanische Seite da die Ukraine drängen würde mit, okay, dann gibt es eben keine weitere militärische Versorgung für diese begrenzte Zeit, dass das genau auch umgekehrt Russland diese Atempause verschafft, um sich sozusagen neu aufzustellen, während die Ukraine weiter gelähmt wird?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Also 30 Tage sind dann nicht so wahnsinnig viel, um sich sozusagen neu aufzustellen. Ich glaube, es geht eher darum, wenn man sozusagen über ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit hat, dann kann man Truppen wirklich auch reorganisieren und sich besser ausstellen, Verteidigungsstellungen erweitern und so. Ich glaube, das ist eher der Punkt, der dabei drin ist. Aber ein wichtiger Aspekt dabei ist, wenn die USA, was sie jetzt ja schon gemacht haben, sich in so eine Schiedsrichterrolle bringen, dann, und wir fangen an, einen Waffenstillstand zu haben, wo die USA weiterhin Schiedsrichter bleiben, dann geraten die quasi sozusagen immer tiefer und tiefer in diesen Konflikt hinein und sollen sozusagen entscheiden, was gut und was richtig ist. Und wenn es zu einer Auseinandersetzung in der Zeit des Waffenstillstandes kommt, dann ist das Ziel der USA, Frieden zu schaffen, im Grunde genommen wieder gefährdet oder nicht erfüllt. Sie sind immer tiefer in den Konflikt reingeraten, sind quasi schon auf so einer taktischen Grasnarbenebene drin. Und sie kommen aber sozusagen nicht mehr raus, weil sie sich selbst in eine Rolle reinmanövriert haben, wo sie jetzt auf einmal sozusagen Schiedsrichter sind. Aber die Handlungsfähigkeit, ne, Druck auszuüben auf die eine oder auf die andere Seite, möglicherweise immer weniger und weniger wird. Also das ist eine große Dilemmasituation, die, ich will jetzt gar nicht sagen, lange Tradition der Amerikaner ist, sich sozusagen so tief in Konflikte einzugraben, wo ich aber wirklich ein erhebliches Gefahrenpotenzial sehe. Und man kann nicht sagen, in welche Richtung das ausschlägt. Das kann für Moskau schiefgehen, das kann für die Ukraine schiefgehen, aber es geht vor allen Dingen dann für die USA schief, weil das wird negative Folgen in die eine oder die andere Richtung haben.
Lassen Sie uns ganz kurz nochmal über die Grenzregion Kursk sprechen. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Da tobt jetzt im Grunde der finale Kampf. Am späten Mittwochabend war ja Putin zu einem Überraschungsbesuch in der Grenzregion der erste seit Beginn des Krieges. Auch interessant, es ist ja angeblich kein Krieg nach Moskauer Lesart und trotzdem taucht er da auf in Tarnuniform. Er hatte erklärt, der Feind müsse jetzt endgültig besiegt werden, hat dazu aufgefordert, die ukrainischen Gefangenen wie Terroristen zu behandeln. Es sieht aber tatsächlich so auch aus, als ob der Versuch der Ukraine in dieses Gebiet vorzudringen gerade am endgültigen Scheitern sei. Unter anderem ja ist die Kreisstadt Sucha eingenommen worden, die zwar relativ klein ist, aber eben ein Herzstück des ukrainischen Vorstoßes war. Die ukrainischen Truppen sollen außerdem umzingelt sein. Das wird von ukrainischer Seite zwar so noch bestritten, aber gleichzeitig wird von dort schon die Möglichkeit eines Rückzugs angekündigt. Was glauben Sie, wie würde sich die komplette Vertreibung der ukrainischen Truppen aus Kursk auf den Kriegsverlauf auswirken?
Das ist schwer zu sagen. Es ist eine Frage, wie das kommunikativ läuft. Ne? Also wie sozusagen kann ich den Erfolg, den das gehabt hat, positiv darstellen. Also natürlich ist das auf der einen Seite in dem Moment, als es passierte, ein kommunikativer Befreiungsschlag geworden, weil man gezeigt hat, man kann das. Und das war für die Truppen und auch für die Moral in der Bevölkerung offensichtlich schon ein wichtiges Zeichen, das zu machen. Es hat auf der militärischen Ebene dazu geführt, dass Russland sehr viele Truppen verloren hat in dieser Zeit und natürlich auch den sozusagen moralisch oder auf der Kommunikationsebene halt einfach total schlecht ausgesehen hat. Kann man das sozusagen kommunizieren? Das weiß ich nicht. Weil jetzt geht ja, sonst konnte man immer so Ebenen so schön voneinander trennen. In solchen Phasen verschwimmen die ja miteinander. Ne? Also ist das, was in Kursk passiert, noch wichtig oder ist es wichtiger als das, was zurzeit auf der politischen Ebene verhandelt wird in Saudi-Arabien und in anderen Städten? Worauf legen die Leute mehr Wert? Militärisch sieht es tatsächlich so aus, als ob das nicht mehr zu halten ist, weil die Versorgungslinien einfach immer brüchiger werden und man jetzt nur noch versuchen kann, einen gut geordneten Rückzug offensichtlich anzutreten. Das ist zumindest mein Eindruck der letzten Tage gewesen. Das kann Putin, und Putin scheint das ja auch so einzuschätzen, sonst wäre er nicht in diese Region gefahren und lässt sich damit sozusagen in Verbindung bringen. Ja, wenn er nicht sicher wäre, dass das im Grunde genommen jetzt passieren würde. Vorher hat er das ja fast schon totgeschwiegen. Und es erinnert sich wahrscheinlich auch keiner mehr daran, dass er gesagt hat, dass das bis Oktober befreit sein sollte. Ne? Also das, jetzt ist es März. Jetzt, glaube ich, ist es so, dass alle daran glauben, dass das tatsächlich passieren wird. Welchen Unterschied das für Russland macht, also in der Bevölkerung, das weiß ich nicht. Ob man das sozusagen propagandamäßig so gut hinstellen kann, dass alle Leute jetzt sagen müssen, das war ein großer Erfolg der vaterländischen Armee.
Vielen Dank, Herr Mölling, für das Update. Das war die Lage international für heute. Die nächste Lage hören Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag, den 21. März. Dann ist Christian Mölling wieder im Gespräch mit meinem Kollegen Steffen Gassel. Bis dahin kommen Sie gut durch diese turbulenten Tage.
Tschüss, schönes Wochenende.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.